uns wieder zusammengefunden in der wundervollen Nostromo, heute in herrlichen bunten Theaterlichtern und in sehr pompöser Ausstattung, wie sich das für die Nostromo gehört. Aber bevor ich darauf weiter einsteigen werde, begrüße ich erstmal dich, lieber Basti.
Hallo, lieber Udo.
Hi, und ich begrüße euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen besonderen Film hier, aufgrund meiner Wahl, in der Kategorie, wir machen ja immer ganz gerne mal kleine oder auch groteske Filme, kleine oder kuriose Filme. Und ein kleiner Film ist das hier nicht, aber es ist definitiv ein sehr kurioser Film. Aber ich möchte den Titel nicht einfach so verraten, da möchte ich lieber ein kleines Spielchen mit dir machen, Basti. Ich werde dir jetzt ein paar Titel sehr schnell vorlesen und du sagst mir dann den Buchstaben, welcher Titel der richtige ist, okay? Bist du bereit?
Okay, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden.
Ja, das werden wir sehen. Ist es heute, was wir besprechen? A. Der Koch ist lieb, seine Frau ist ein Triebtäter. Ist es B. Der Koch ist ein Dieb, seine Frau ist sein Liebhaber. Ist es C. Der Koch, sein Trieb, seine Frau und ihr Liebestöter. Oder ist es D, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber? Oder ist es E, der Koch, der Dieb, wir beide und ich? Oder ist es F, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihre Schwiegermutter? Oder ist es G, der Koch raucht gerne Weed, seine Frau isst gern Liebhaber?
D, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber.
Ah, schön. Wir hätten doch auch der Koch ist lieb und seine Frau ist ein Triebtäter besprechen können. Na gut, machen wir dann nächstes Mal. Boah, ey, der Titel, ne, der macht mich fertig. Deshalb wollte ich das auch mal so niederschreiben, was mir dann immer alles durch den Kopf geht, wenn ich an diesen Film denke, weil ich mir verdammt nochmal nie so richtig merken kann, wie der heißt.
Ich habe es mir nachdem ich ihn gesehen habe, sehr gut merken können.
Ja, das kann ich nachvollziehen, denn im Gegensatz zu mir ist es bei dir ja eine Erstsichtung gewesen, aber du hast ein bisschen Vorgeschichte mit dem Film, ne? Magst du die mal mit uns teilen?
Ja, also das ist so einer von diesen typischen Filmen aus der Fernsehzeitung, in dem Fall der TV Movie, die so einen Geheimtipp bekommen haben. Der ab 18 war, auch immer als explizit ausgewiesen worden ist, wenn er denn dann mal lief, also sehr selten lief er. Und irgendwie war es so ein, wie bei vielen anderen Filmen, auch wie bei Blowout oder so, ich habe es irgendwie geschafft, drum rumzukommen. Also ich wollte den eigentlich sehen und habe es irgendwie immer verbaselt, den aufzunehmen und habe den dann halt als entsprechend nicht gesehen und dann auch aus den Augen verloren. Und dann kamst du an und hast gesagt, hey, über den müssen wir doch mal sprechen.
Und über den müssen wir definitiv sprechen. Also mir ist der begegnet zum ersten Mal, und das ist jetzt gar nicht so ewig her, vor ein paar Jahren, da hatte ich so ein Mubi-Abo. Und da war Mubi noch nicht so, wie es jetzt ist. Nicht so eine einfache Streaming-Plattform mit ausgewählten Filmen, sondern damals hatten die noch dieses Konzept mit kuratierten Filmen, also jeden Tag ein Film und dann waren die immer für 30 Tage da drin und sind dann wieder rausgefallen. Und da ist dieses Teil mir bei diesem Mubi-Abo begegnet und hat mich damals, was hat es denn mit mir gemacht? Das ist verdammt schwierig, das in ein Wort zu pressen. Es hat mich vielleicht erstmal einfach verstört. Was hat es mit dir gemacht jetzt bei dieser ersten Sichtung? Wie war deine allererste Reaktion, so rein emotional?
Die ist sehr breit gefächert. Also wenn ein Film wirklich sehr viel gemacht hat und wirklich auf dieser Skala von ich bin wirklich beeindruckt bis total genervt, dann hat dieser Film das irgendwie alles gleichzeitig irgendwie geschafft. Also der hat da Knöpfe gedrückt auf verschiedenen Ebenen. Also wir werden da bestimmt auch noch dezidiert noch drauf eingehen, aber selten war ich so fasziniert und im gleichen Moment einfach nur wahnsinnig genervt, aber richtig genervt und weiß nicht, ob wusste in dem Moment, ist es jetzt scheiße, weil es mich so hart nervt oder ist es gut, weil es mich so hart nervt. Auf dem Niveau bewegen wir uns. Für einen ganz kurzen Moment hatte ich Erinnerungen an den Megalopolis, nur um dann aber selber dann irgendwann, nein, ich bleib hier hängen. Also die Geschichte zieht mich doch mit und die SchauspielerInnen ziehen mich dann doch noch mehr mit, als es Megalopolis getan hat. Also da gleich schon mal Entwarnung, also da gibt es keinen wirklichen Vergleich, aber trotz alledem so ein Nerv, Neville, und das werde ich dann nachher auch noch ergründen, wo das, also wo es tatsächlich ja, begründet liegt.
Du, und da gehe ich ja völlig mit. Also bei mir drückt der Film auch einfach die ganze Palette von Emotionsknöpfen. Also wirklich von Freude über Begeisterung, über wirklich Faszination bis hin zu wirklich hochgradiger Genervtheit und auch abgrundtiefem Ekel ist da einfach so ziemlich alles dabei. Aber das macht den Film vielleicht für mich auch so interessant unterm Strich. Aber ja, das werden wir rauskriegen. Was wir aber zuerst hier mal, glaube ich, verlesen müssen, ist eine Inhaltsangabe. Das übernehme ich mal schnell, weil ich mir fast sicher bin, dass diesen Film nicht jeder Mensch da draußen gesehen haben wird. Also, für den derben Gangster Albert Speaker gibt es nichts Besseres, als vor seinen Komplizen allabendlich in seinem Restaurant Le Hollandais den Gourmet und den feinen Gaumen heraushängen zu lassen, der Stil schätzt. Die Selbstdarstellung hat aber nur wenig mit der Realität eines Mannes zu tun, der gegenüber seiner Frau Georgina keinen Anstand kennt und immer wieder als pöbelnder Proll im schönen Zwirn in Erscheinung tritt. Georgina findet in der leidenschaftlichen Affäre zu Michael, einem regelmäßigen Gast im Hollandais, einen Fluchtpunkt. Allerdings bleibt ihr Verhältnis nicht unbemerkt, sodass Albert alle Hebel in Bewegung setzt, um Michael in seine Finger zu bekommen. Er will, dass der Nebenbuhler getötet wird und er droht, ihn anschließend zu verspeisen. Georgina und Michael können vorerst entkommen, aber Albert lässt nicht locker. Ja, so weit das, was auf der Blu-ray-Hülle steht. Gibt das für dich den Inhalt soweit erstmal zufriedenstellend wieder?
Ist schon sehr, 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 sehr ausschweifend, aber ja, gibt es natürlich wieder, definitiv.
Ja. Wird halt nur ein bisschen ausgespart, was dann Richtung Ende und so passiert. Aber das ist ja auch genau richtig so für so einen Teaser auf der Hülle. Das finde ich schon ganz passend. Hast du mit Peter Greenaway irgendwelche anderen Berührungspunkte?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich irgendwas anderes von ihm gesehen hätte. Aber das habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich nur den gesehen. Und ansonsten habe ich keinen anderen Film von ihm gesehen.
Ja, ich habe sehr viele seiner Filme auf der Liste, aber gesehen von ihm habe ich tatsächlich auch so gut wie nix. Mir fällt gerade einer nicht ein, den ich gesehen habe. Da lässt mich gerade mein Gedächtnis im Stich, aber das ist auch dann im Endeffekt, das ist dann auch Mumpitz, weil ich mich dann eh nur noch so halb daran erinnern kann. Also bei mir ist der Mann eigentlich auch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Der hat wahnsinnig viel gemacht, was mich wirklich interessieren würde, zumindest von dem, wie es so klingt. Aber da kann ich auch nicht mit Expertise glänzen, leider. Vielleicht kann das jemand von den Hörerinnen und Hörern da draußen und schreibt uns da mal einen netten Kommentar zu, was vielleicht die noch sehenswertesten Filme von Greenaway sind, außer diesem hier. Gut, nach dem Inhalt steigen wir mal in die Hauptfiguren rein, würde ich sagen. Wir haben hier ein Viergespann an Hauptfiguren. Wie haben dir die erstmal einfach gefallen, als Figuren, aber auch schauspielerisch?
Da sollte ich vielleicht auch noch unbedingt einfließen lassen, dass ich den Film tatsächlich gemischt gesehen habe, zum Teil in der Synchro und zum Teil im Original. Ich bin immer mal so ein bisschen hergeswitcht. Weil ich tatsächlich die Synchro sehr gut fand. Also die hat den Ton recht gut getroffen. Aber es macht schon Sinn, den Film natürlich im Original auch zu sehen. Das habe ich auch gemacht. Die reden halt nur sehr viel mit starkem Akzent. Aber kommen wir auf die Schauspieler. Also es funktioniert so im Englischen wie im deutschen Synchro sehr gut. Das Zusammenspiel aller. Das funktioniert. Also das Schauspiel ist hier der riesengroße Pluspunkt an dieser ganzen Produktion. Das ist so dieses, warum du dir den Film eigentlich auch mit anschaust. Mit einer von den Gründen. Aber die haben mich komplett reingezogen. Michael Gambon ist das größte Schwein, was ich seit einer langen Zeit in einem Film gesehen habe. Ohne Scheiß. Aber wirklich.
Ja, das macht er überzeugend, ne?
Die hatten ursprünglich ja Albert Finney ja dafür vorgeschlagen, weswegen die Rolle übrigens auch Albert heißt. Die wollten das den eigentlichen Schauspielern, die das auch spielen sollten, haben sie dann die Namen so vergeben. Deswegen heißt jetzt Michael Gambon ja halt Albert. Und Michael Gambon sollte ja eigentlich Michael spielen, also den Liebhaber, den ja Alan Howard spielt. Und es ist cool, dass sie Michael Gambon als Abbott jetzt genommen haben. Also tatsächlich, also ganz stark. Und ich finde auch sie, Helen Mirren, ich sage das sehr selten oder ich habe das noch nie im Podcast gesagt, aber meine Herren, ist diese Frau einfach nur attraktiv. Und egal, ob man, egal welchem Geschlecht man ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wenig Menschen gibt, die das anders sehen. Also das ist, und dann spielt sie verdammt fantastisch. Also ich war da wirklich echt, wirklich richtig begeistert.
Ja, die spielt das wirklich toll. Das ist mir auch aufgefallen. Also schauspielerisch wirklich ganz, ganz grandios, was sie hier abliefert. Definitiv.
Wie findest du denn die vier?
Also ich finde erstmal spannend, wie die halt so überhaupt charakterisiert sind, ne? Und da gehen wir jetzt auch schon so ein bisschen in die Themen des Films rein. Wir haben hier halt echt das fiese, unfassbar vulgäre Ekelpaket. Nämlich dann quasi den Dieb, also Albert Speaker. Der ist brutal, der ist halt sehr offensichtlich der Antagonist. Das wird in dieser Eröffnungsszene, über die wir gleich gerne nochmal kurz sprechen können, wird das schon sehr schnell, sehr klar und eindeutig, was das für eine Person ist. Also, ne, das ist eine sehr klare, direkte Charakterisierung und das wird sehr heftig durchgezogen. Und ich finde dann die Gegenpole schön, weil Georgina, seine Frau, die ist sehr, sehr kultiviert und spielt hier halt die unterdrückte Ehefrau, aber führt ein Doppelleben und ermächtigt sich durch dieses Doppelleben, ne? Holt sich Macht zurück und setzt ihm etwas entgegen und entspinnt damit quasi ihr eigenes Spiel und übernimmt dann auch die Machtrolle immer weiter durch den Film bis zum Ende. Das finde ich äußerst interessant. Dann haben wir die anderen beiden noch, der Koch, Richard. Der ist erstmal so in dem Ganzen, ja, der repräsentiert quasi die Künstlerschaft. Also er ist wie ein Künstler an den Kochtöpfen, der wirkt auch sehr, finde ich, intellektuell. Der wirkt, als hätte der immer irgendwie alle Fäden in der Hand. Als wäre er der, der den Durchblick hat, die Raffinesse hat, den Verstand, den Durchblick irgendwie mitbringt und irgendwie so. Ja, der Künstler im Hintergrund, der da irgendwie agiert, ne, und da hilft, wo er gebraucht wird, die gute Seele sozusagen auch in diesem Film, der alles zusammenhält. Und dann haben wir Michael, definitiv intellektueller mit seinen Büchern und Belesenheit und der gibt halt so den absoluten Gegenpol zu Speaker, dadurch, dass er halt sehr gesittet ist, sehr viel Anstand hat, sehr liebevoll mit Georgina umgeht und da genau den richtigen Ton, ein gutes Tempo findet und auch auf Provokationen dann ganz besonders reagiert, eben auf sehr intellektuelle Weise reagiert oder eben auch einfach mal weiß, wenn er nicht großartig reagieren braucht, nichts großartig zu tun braucht, um irgendwie gegen diesen Proleten zu bestehen und ihm da irgendwie das Gesicht entgegenzuzeigen, ne? Das ist ganz spannend. Also ich mag diese Figurenkonstellation dieser vier tatsächlich sehr, weil Greenaway hier in diesem Film im Endeffekt ein Gesellschaftsabbild hinstellt.
Da muss ich kurz fragen, Gesellschaftsabbild, da müssen natürlich jetzt verschiedene Schichten ja dann auch zu sehen sein. Das wird aber erst durch den Rest des Ensembles für mich erst deutlich,
Das
dass das
stimmt.
sozusagen der Querschnitt der Gesellschaft ist. Weil das ist ja schon ein Etablissement, wo das stattfindet, wo nur die oberen 10% eigentlich einkehren können oder du bist halt Gangster. Und wenn du so ein Restaurant leitest, bist du entweder auch Gangster oder eben halt, ja, halt super reich. Also, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also mit dem Rest gebe ich dir da auf jeden Fall recht,
Na,
ja.
wenn man das jetzt mal auf politische Ebene zieht, ne? Also ich glaube, Greenaway wollte mit diesem Werk hier eine Groteske hinsetzen, die im Endeffekt so ein Abbild der Politik oder auch des Politik- und Gesellschaftsgeschehens in den 80ern im englischen Raum, ne, wie er das da empfunden hat, wie das für ihn da so war, wie er das beobachtet hat und das eben als Satire dahinstellen. Und ich glaube nicht, dass er da alle Schichten und wirklich jeden kleinen Winkel hier mit beleuchten kann und beleuchten wollte, aber dass er da zumindest so ein gewisses Abbild, wie es politisch gelaufen ist, wie es politisch gegenüber den Menschen gelaufen ist und also ich glaube, er wollte da schon sehr klar den Stempel in diese Richtung draufpacken, um eine gewisse Form von Kritik zu üben. Ja.
Also die Gesellschaftskritik, die sieht man, wenn man jetzt natürlich sich ein bisschen befasst damit. Du liest es wirklich eigentlich egal wo, liest du überall. Es geht um den Thatcherism, also um Margaret Thatcher und wie sozusagen dieser Turbokapitalismus in Großbritannien na, sich selbst aufgefressen hat, die ganze Gesellschaft aufgefressen hat, auch ähnlich wie Ronald Reagan zu der Zeit in den Vereinigten Staaten. Da gab es ja auch entsprechende Filme, die da drauf reagiert haben. Nur die Form, die hier Peter Greenaway gewählt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, so etwas in der Form habe ich noch nie gesehen. Also
Interessant.
das so darzustellen.
Das stimmt. Aber interessant finde ich, wie zeitlos das ist, wenn man gerade heute mal die großen Zeitungen, Tageszeitungen aufschlägt und mal so ein bisschen weiter in die Ferne guckt, wenn es darum geht, dass politische Oberhäupter vielleicht nicht immer ganz so hochintellektuell unterwegs sind und manchmal ziemlich gerne rumpöbeln und so. Ich finde hier in dem Film da auf jeden Fall einiges wieder, was ich im aktuellen politischen Zeitgeschehen, ohne jetzt direkte Namen nennen zu wollen, das kann sich da draußen jeder Mensch selber überlegen. Aber dass da auf jeden Fall, dass das auch in die heutige Zeit sehr gut reinpasst, dieser Film. Vielleicht besser denn je.
Also da gebe ich dir recht. Also gerade wenn man sich mit Margaret Thatcher mal ein bisschen auseinandergesetzt hat und was sie alles von sich gegeben hat, was es da für Quotes gibt, und schauen wir uns in unserer aktuellen Regierungssituation einfach um, was da gerade für Zitate rauskommt, gibt es sehr viele Parallelen. Deswegen musste ich da das ein oder andere Mal dann doch etwas ja, auflachen. Deswegen absolut gerechtfertigt.
Ja, definitiv. Hattest du andere Filme, an die du denken musstest, als du den hier geguckt hast? Also einfach, also nicht genau gleiche Filme, aber ich meine jetzt so vom Stil, von der Art her, irgendwelche Dinge, an die du erinnert wurdest?
Also so ein ganz kleines bisschen, ne? Megalopolis hatte ich ja schon gesagt.
Yes.
Das Ganze ist ja wie so eine Oper, wie so eine Theaterinszenierung. Und da muss ich sagen, da gibt es recht wenige Filme, die ich da gesehen habe, die mir da jetzt einfallen würden, jetzt so aus dem Stegreif. Also
Okay.
so in der Art. Nee, da fällt mir tatsächlich nichts ein.
Also um das stilistisch ein bisschen einzusortieren, wenn ihr das da draußen nicht gesehen habt, ich persönlich muss bei diesem Streifen hier rein visuell, muss ich manchmal wirklich an den einen oder anderen Giallo denken. Aber inhaltlich von der grotesken Richtung musste ich tatsächlich an den einen oder anderen Terry Gilliam-Film denken. Also irgendwas in Richtung Jabberwocky oder Brasil, irgendwie so. Und von der Art und Weise, wie es gefilmt ist, muss ich sehr häufig bei diesem Film an Wes Anderson denken. So wie eine räudige, groteske, etwas abartige Version von einem Wes Anderson-Film an manchen Stellen. Ja, das möchte ich mal so in den Raum schmeißen. Das trifft natürlich nicht so hundertprozentig, aber irgendwie sehe ich Versatzstücke von all diesen drei Richtungen, und spüre die hier in diesem Film rein von der Stilistik. Und in die
Also,
Stilistik können wir gleich auch mal kurz abdriften. Ja, was wolltest du sagen?
dann können wir gerne in die Stilistik eingehen, weil ich wollte sagen, also ich habe Wes Anderson nicht gesehen, aber ich weiß, was er für Stilistiken benutzt und bemüht, um seine Geschichten zu erzählen, die zum Teil dann auch Greenway mit auch genutzt hat in dem Film. Das ist klassisches Center-Framing, was übrigens auch Stanley Kubrick gemacht hat.
Ja.
Das zieht sich hier durchs Bild und dann sind sehr ausgeprägter malerischer Stil im Sinne von alte Gemälde. Und zumindest was den Bildaufbau betrifft, was im Vordergrund, im Hintergrund passiert, wie die Farben sind, das passt. Filmisch finde ich das aber gar nicht. Ich finde, dass der Film für mich eben halt nicht wie so ein Gemälde aussieht, sondern finde ich eben halt, das sieht eher wie ein Theaterstück aus,
Voll.
weil das Licht ist mir an der Stelle dann zu hart. Weil das ist
Ach.
ja das Coole an den Gemälden gewesen. Die Gemälde sind trotzdem weich, obwohl das eigentlich ein hartes Licht sein müsste.
Es ist
Wenn ich dir jetzt an.
für mich dieser Giallo-Einschlag, den ich da meinte und den ich auch mag, ja.
Du meinst, Argento meinst du dann in dem Fall?
Ja, ganz genau, diese Richtung. So in dem einen oder
Ja.
anderen Bild von der Lichtsetzung, von der Farbgebung her, sehe ich da durchaus zumindest Parallelen.
Das liegt aber auch wirklich an diesem wirklich harten, krassen
Ja,
Farbkontrasten. Also wirklich
voll.
rot, grün, blau-gelb, also diese Komplementärkontraste, also die dominieren da wirklich jede Einstellung. Also das ist schon wirklich krass.
Was für mich aber diesen Wes Anderson-Einschlag hier ganz stark bringt, ist zum einen die Tableauhaftigkeit vieler Szenen, vor allem was auch diese Küche anbelangt, ne, und dann auch gleichzeitig die Art der Kamerafahrt durch diese Küche, die nämlich auch, genau wie Wes Anderson das immer so gerne macht, seitwärts durch den Raum ist, also von der Seite in den Raum rein und dann so quasi den Raum abfährt, wie so eine Theaterbühne abfährt oder ein Tableau abfährt. Mhm. Und das ist dann doch was, das sieht man gar nicht bei allzu vielen Filmen und Regisseuren, Regisseurinnen, aber bei Wes Anderson sieht man das und hier muss ich genau in diesen Szenen dann auch immer an ihn denken, weil es genauso vom Arrangement dann funktioniert, für mein Auge zumindest. Ja. Mhm. Ja, aber geht jetzt auch erstmal nur so um ein grobes, was können sich die Menschen dann rein optisch unter diesem Film vorstellen. Es ist halt wirklich pompös ausgestattet, ne?
Mhm.
Ja.
Also, wenn du das sagst, wegen der Auflösung und wie der das macht und diese Parallelfahrten auf dem Dolly,
ja.
Da hatte ich wirklich da kam wirklich für mich dieses Theaterfeeling, kam das für mich. Also ich habe wirklich gesehen, ich bin hier in Sets, das ist für diesen Film gebaut.
Genau.
Das musst du dann halt auch wirklich hinnehmen. Also das ist keine wirklich glaubhafte Welt. Ich sehe, dass das ein Set ist an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, dem Film ist das an der Stelle da tatsächlich auch egal. Der ist da nicht auf einer realistische Anspruch bemüht oder irgend sowas. Im Gegenteil, das ist eben halt alles hochgradig stilisiert und darum geht es in dem Film auch nur.
Ja.
Das ist das eine, wo ich sage, okay, dann ist es so gewollt, das ist für mich okay. Allerdings, mir fehlte so ein ganz kleines bisschen, fehlte mir die Nähe. Das war alles eine sehr theaterhafte, beobachtende Perspektive, die eben halt auch nicht klassisch wie beim Continuity-Editing in die nächstgrößere Einstellung eben halt springst. Dieser rettende Schnitt, den gab es nicht, sondern sehr viel in den halbtotalen Totalen gelassen und da hin und her springend. Was mir so ein bisschen so dieses Filmische bisschen beraubt hat.
Mhm.
Also da habe ich das Gefühl, hier nutzt sozusagen dieser Film das eben halt nicht aus.
Ja.
Das Filmische.
Ja, das kann ich völlig nachvollziehen. Es hat die ganze Zeit so eine gewisse beobachtende Distanz. Das ist so. Und also das haben die, glaube ich, auch rein visuell ganz oft entschieden. Vielleicht inhaltlich auch, dass die Distanz dazu wahren ist, beobachtend ist. Weiß ich nicht genau, dass sie uns als Zuschauer nicht mit reinnehmen wollen. Wär drüber zu diskutieren, aber es hat auf jeden Fall eine visuelle Komponente, weil so die Räume und diese Farbgebung der einzelnen Räume, da hat ja jeder Raum seine eigene Farbgestaltung und auch die Kostüme, die wirklich tollen Kostüme in diesem Film, greifen diese Farbgestaltung, auch wenn der Raum gewechselt wird, auf. Also, dass da keine Kontinuität in den Klamotten besteht, in den Kostümen besteht, sondern tatsächlich die Kostüme dem jeweiligen Raum immer angepasst werden. Und ich finde das in dem Film, das ist wieder was eigentlich genau das unterstützt, was du sagst. Das reißt einen eigentlich als Zuschauer was raus aus diesem Filmischen. Das gibt dem Ganzen was sehr Theaterhaftes, aber das ist in dem Fall was ich wirklich sehr mag, weil ich diesen visuellen Stil in diesem Film jetzt persönlich für mein Auge ganz fantastisch finde. Ich sehe den einfach gerne, jetzt mal ganz losgelöst vom Inhalt. Es ist ein Film, wo ich drauf gucke und denke, wow, wie sieht denn das aus? Wie sieht diese Küche aus? Wie fantastisch ist denn das aufgebaut? Und also wirklich grafisch so haargenau überlegt, wo was zu liegen und wo zu sein hat und wo fliegt mal was rum und wo fliegen die Fetzen und da ist alles durchgeplant, ne? Auch da muss ich dann wieder an Anderson denken, so dieses ganz minutiös geplante. Und das hat jeder Raum für sich. Der weiße Raum mit dem Badezimmer, ne? Und dieser rote Raum, dem Speisezimmer, der grüne Raum und auch außen Wahnsinn mit diesem Laster und diesem Licht und den Hunden und so. Das ist also sehr künstlerisch alles. Künstlerisch, theatermäßig. Ja. Aber du hast recht, wenn man da filmisch drauf guckt, das funktioniert dann so nicht. Klar, das stimmt. Wie hat dir die Musik gefallen?
Ganz grundsätzlich hat mir die Musik sehr gut gefallen.
Mhm.
Ich fand sie an einigen Stellen dann doch etwas redundant. Ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so, wenn die Themen sich ständig wiederholen, habe ich da manchmal so ein, ja, das verstehe ich, leitmotivisch, habe ich verstanden. Ich finde es aber an der Stelle manchmal gerade ein bisschen unangebracht.
Mhm.
Und dann wiederholte sich das wieder und wieder.
Mhm.
Es hat mich aber nur einmal, oder es hat mich immer nur dann hart genervt, wenn dieser Küchenjunge wenn er dann losschmettert.
Ja, der
da war ich raus.
Der Küchenjunge ist ein Punkt für sich. Ne? Ist der Küchenjunge dein Hauptkritikpunkt an dem Film?
Nein, das ist nicht mein Hauptkritikpunkt.
Okay.
Also er ist auf jeden Fall ein harter Kritikpunkt in diesem Film. Aber das hat mir wirklich mein allerletzten Nerv geraubt, wirklich.
Und meinst du, das ist Absicht, dass der Küchenjunge dir den allerletzten Nerv raubt?
Ich bin mir sogar bin davon überzeugt, aha, dass er da ist, um mir den letzten Nerv zu rauben.
Das bin ich nämlich auch. Mir raubt er nämlich auch wirklich den allerletzten Nerv. Ich möchte ihn durchgehend abmurksen, ganz ehrlich. Weil ich bin ein friedliebender Mensch, ein wirklich äußerst friedliebender Mensch. Aber dieses Kind, dieses jaulende, schreiende, fürchterliche Kind, der hat mich fertig gemacht. Der hat den Tod, der da passiert, definitiv so nicht verdient, aber... Dennoch ist es nicht so, als hätte ich ihm nicht irgendeinen sanfteren Tod mehrfach in diesem Film gewünscht. Oder zumindest ein Klebeband über dem Mund.
Und jetzt eine wichtige Frage. Weil wir ja schon gesagt haben, der Film ist definitiv eine Gesellschaftskritik, ist auch so angelegt und sagt Greenaway, wer ist dann dieser Küchenjunge? Wen soll er porträtieren? Welchen Teil der Gesellschaft?
Ja, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Erstmal Küchenjunge, der quasi für den Künstler da in Diensten steht und der so dienstvolle Aufgaben übernimmt und auch als dienstbarer Geist unterwegs ist, soll ja erstmal irgendwie wirklich ein in diesem Fall Kind des Volkes sein. Also eher untere Schicht, so. Laufbursche irgendwie, was in dieser Richtung. Und wenn man das jetzt mal auf die Gesellschaft überträgt, finde ich das total schwierig zu sagen. Denn warum muss dieses Kind so unfassbar ganz offensiv und offensichtlich nervtötend sein? Sind damit die schreienden, aber nicht handelnden gemeint? Fragezeichen? Oder sind damit wirklich die Unterdrückten und Schreienden gemeint, die einem durch Mark und Bein gehen, die überhaupt dieses ganze Leid auf ihren Schultern tragen und dann auch noch zugrunde gehen, obwohl sie es eigentlich nicht verdient haben? Fragezeichen? Das ist so, ne, das ist so eine Tendenz, die ich da habe, aber ich habe da keine klare Antwort, sondern wirklich nur und Ideen zu. Du?
Ich hab da eine
los geht's.
Für mich klare Antwort. Nämlich die Frage der Perspektive des Films. Welche Perspektive nehmen wir ein? Wenn wir die Perspektive einnehmen für die oberen 10%, für die PolitikerInnen, für die Leute, die sich in anderen bereichern, wenn wir in dieser Sphäre sind, dann ist ja sozusagen der, in Anführungszeichen, gemeine Pöbel einfach nur nerven. Ständig wollen die immer irgendwas. Doch die Nerven, die sollen sich mal nicht so haben. Ihr könnt doch hier noch ein paar Steuern einfach nur draufschlagen. Sozialstaat am Arsch. Der soll hier mal bitte schön arbeiten und soll sich bitte schön Mühe geben. Ich habe mir dieses Geschäft schön aufgebaut hier. Du weißt, was ich sagen will.
Ja,
also
ja.
Die Perspektive des Films ist dabei einfach nur entscheidend. Und ich bin überzeugt davon, dass Greenaway das genauso gemacht hat. Dass wir, ja, die keine Ahnung, 70-75% der Gesellschaft ausmachen und den Reichtum finanzieren, damit sozusagen porträtiert werden. Dass wir einen Blick auf uns selber bekommen. Eben halt aus der von oben nach unten Sicht.
Ja, möglich. Ja, möglich. Ich lasse das mal so stehen, denn beantworten kann ich das nicht. Also zum Beispiel ist der Liebhaber hier ist ja auch nicht unbedingt die absolute Oberschicht. Der hat zwar einen Buchladen, ne, der vielleicht auch halbwegs gut läuft und der kann sich leisten, immer in diesem schicken Restaurant essen zu gehen. Aber ich empfinde den jetzt nicht unbedingt als die absolute Oberschicht, sondern ne, genauso wie den Koch.
Nee, der ist die Bildung.
Ja, der.
Er ist die Bildung und der Intellekt sozusagen unserer Gesellschaft, Wissenschaft und alles, was damit reingehört.
Ist
das bildet er ab, also. Und die muss natürlich beseitigt werden.
Das stimmt. Das stimmt, das stimmt.
Und im besten Fall isst man sie, damit man das sozusagen ne, weitergeben kann.
Mhm. Ja, da kommen wir noch drauf.
Die Weisheit mit Löffeln fressen.
Ach, Basti. Oh. Wenn schon mit der Gabel. So, jetzt hast du mich herausgehauen. Oh mein Gott. Ja, nee, kann absolut sein. Also ich hab da auch nichts, was ich da dagegen stellen kann. Also im Endeffekt gehen unsere Ideen ja auch in eine ähnliche Richtung. Ne? Also das wird schon irgendwas in dieser Richtung sein. Ist auf jeden Fall unterm Strich einfach der Punkt in diesem Film, der am schwierigsten zu ertragen ist. Und es gibt einige mhm. Sachen, die schwierig zu ertragen sind, aber das war für mich auf jeden Fall der schwierigste. Denn das geht durch Mark und Bein. Aber das soll's ja auch. Mhm. Und vielleicht ist das auch ganz gut. Und ich nehme die Frage auch nochmal irgendwie weiter im Kopf mit. Mal gucken, vielleicht kommt da in den nächsten Wochen irgendwann nochmal ein Gedanke, nochmal eine Idee. Mhm. Wir werden sehen. Hast du noch andere Gesellschaftsschichten, die du abgebildet siehst, jetzt im erweiterten Ensemble?
Da muss ich jetzt wirklich sagen, habe ich jetzt nicht mehr so weit reingeschaut. Also ich denke, zu den grob habe ich jetzt so geblickt, bilde ich mir ein. Das habe ich jetzt so verstanden, bin aber jetzt nicht weiter eingestiegen. Da hätte ich ihn jetzt nochmal sehen müssen und mir die, also wirklich das dezidiert mal richtig aufschreiben, mhm. nochmal alles und analysieren. Mhm. Und ich glaube, das hätte auch den Rahmen heute auch ein bisschen gesprungen, mhm. Gesprengt.
Ja.
Gesprungen, den Rahmen gesprungen.
Den Rahmen gesprungen, ganz genau. Den Rahmen gesprenkelt. Ja, aber wenn wir hier auf jeden Fall den Obersten haben, den Chef Obermotz, den Speaker, dann hat man auch noch seinen Handlanger von Tim Roth gespielt, den ich ja immer gerne sehe, den ich hier nicht gerne mhm. höre, zumindest nicht in der Synchro, das ist wirklich grausam.
Das geht gar
geht
nicht.
Geht gar nicht, ja wirklich, es ist fürchterlich, aber da musste ich ja mal kurz an Amerika denken, naja, ohne das weiter zu vertiefen, egal. Mhm. Finde ich auf jeden Fall schön, dass er mitmacht. Tim Roth sehe ich immer gerne. Eigentlich ist es muss ich dann noch immer direkt an einen anderen Film denken, der an Silvester spielt, weil ich den so gerne mag. Und das ist so meine.
Ist das der Antonio Banderas?
Ja, ganz genau. So meine Parade- und Lieblingsrolle, wo Tim Roth halt den Pagen spielt.
Der Page. Mhm.
Mag ich sehr. Ja, und deshalb ich sehe den immer wieder gerne, egal wo der irgendwie auftritt. Und der spielt ja hier auch echt toll. Der kann ja nichts für seine Synchrone. Das hat er sich ja nicht ausgesucht. So, auf jeden Fall, um wieder zu den Themen zurückzukommen. Wir haben ein Abbild von Gewalt. Wir haben ein Abbild von Macht, Unterdrückung und Zwischenbeziehungen in dieser Gesellschaft. Jetzt, wenn wir uns dieses ganze Monsterkonstrukt hier auf diesem kleinen Raum mal angucken. Wie funktionieren denn die Figuren untereinander für dich? Also wie funktioniert für dich die Chemie zwischen dem Dieb und seiner Frau und zwischen der Frau und dem Liebhaber? Funktioniert das gut für dich?
Also die Chemie zwischen Alan Howard und Helen Mirren, die stimmt auf jeden Fall. Mhm. Wo ich mir mehrfach die Frage gestellt habe, habt ihr am Set da was gehabt haben?
Oh, das also, wäre möglich. Denkbar.
Also, ich habe das selten bei einem Film, wo ich das Gefühl habe, meine Herren, das ist aber hier, das haut hin. Also, das matcht eben halt auch. Die funkeln, die strahlen, die haben eine Aura, die müssen gar nicht wirklich viel machen, nuanciert. Also, da finde ich das schon.
Mhm.
Michael Gambon macht eine Michael Gambon-Show. der. Also ohne Mist, also ich weiß nicht, das ist wie so ein Strudel, der zieht alles in seinen Abgrund, der spielt komplett drüber, der mhm. nimmt, reißt jede Szene an sich mit einem Drum und Dran, der dominiert wirklich alles, der zieht das eiskalt durch, da hatte ich Schwierigkeiten, diese Bindung, die da wohl offensichtlich haben sollen, zu verstehen, zu blicken. Wieso sie noch bei ihm ist. Es geht ja nur über Gewalt. Aber irgendwie ist das auch ein ganz merkwürdiger, kauziger Typ. Ich habe die Figur nicht so ganz geblickt, weil Gambon sie so überzogen spielt.
Mhm.
Also da hat er mich nicht wirklich rankommen lassen, wie verletzlich oder wie tief seine Wunden sind, dass er so ist. Oder so ein bisschen Background zu seiner Figur. Was ich bei Helen Mirren und Alan Howard immer so ein bisschen spüre, wahrnehme, habe ich bei Michael Gambon nicht, weil es einfach nur komplett drüber ist.
Mhm.
Deswegen kann ich das ganz schwer beantworten, deine Frage. Aber Alan Howard und Helen Mirren, die haben definitiv eine tolle Chemie.
Mhm.
Und in Verbindung mit Richard Boringer, also der den Koch spielt.
Ja.
Das funktioniert. Das ist so eine geschlossene, wie so ein kleiner Kreis. So. Also die ergänzen sich ganz gut. Wirklich eine coole Truppe. Michael Gambon, der reißt da raus.
Siehst du irgendwo Humor in diesem Film? Ist er für dich humoresk an irgendeiner Stelle? Bringt er dich zum Lachen?
Ja, bringt mich eigentlich nur zu lachen, in Form von Alan Howard, weil ich mag seinen feinsinnigen, sehr, 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 sehr ironisch bis teilweise sarkastischen Humor. Also der, also super, fein, das mochte ich sehr. Es gibt einem so ein bisschen Genugtuung. Ansonsten ist der Film humorbefreit zum Großteil, so wie ich es wahrgenommen habe. Oder hast du es anders gesehen?
Ich habe immer mal wieder, dass ich das Gefühl habe, so hier kommt Kurzhumor auf, um ihn dann zu nehmen und mir in den Rachen zu stopfen. So, also immer nur der Keim von Humor und dann wird er mir ins Gesicht geschleudert.
Hast du da irgendeine Szene gerade parat?
Ich kurz nachdenken. Also eigentlich ja schon diese Eröffnungsszene, wie dieser Kerl fertig gemacht wird. Das hätte auch in was Humorartigem abdriften können und dann wird's einfach nur furchtbar. Dann tut das nur noch weh.
Also die Szene hat sich nie so aufgebaut, dass ich das Gefühl haben könnte, das könnte jetzt lustig sein. Die war
Ja.
bedrohlich von vorne bis hinten mit den Hunden, die da unten sind und fressen. Dann fängt es ja an und dann geht es nach oben und dann wird dieser Typ da zusammengetreten. Da war null Humor. Also nicht mal im Anflug.
Wie sieht's denn mit der Badezimmerszene aus, wo sie da auf dem Klo draufstehen müssen und er dann irgendwann reinkommt, beziehungsweise erst ist da eine andere Person, die reinkommt und dann kommt er rein? Hast du da einen Keim von Humor gesehen?
Nee, gar nicht,
Okay.
überhaupt nicht. War eine super starke Suspense-Szene. Also, wo es wirklich, ah, Scheiße, was sind jetzt? Hoffentlich kommt der da raus. Also, da habe ich keinen Humor gesehen.
Ich weiß nicht warum, aber ich spüre das manchmal. Auch wenn er zum Beispiel, wenn hier Speaker dieses Buch runterschmeißt und dann die Reaktion vom Liebhaber, ne? Das, also manchmal spüre ich das, aber dann wird es mir sofort wieder ins Gesicht geschleudert. Das ist wirklich immer nur für so einen Sekundenbruchteil, eben so ein Keim und dann wieder erstickt. Aber es mag auch an meinem speziellen Blick dann darauf liegen, ne? Vielleicht ist es diese Groteske, die manchmal in mir Erinnerungen an anderen grotesken Humor weckt, der hier aber dann gar nicht kommt. Vielleicht ist es das. Weiß nicht genau. Wie verstörend findest du diesen Film? Und wie sehr würdest du
Na,
sagen,
voll.
hat er seine FSK 18 verdient?
Na, voll, Mann. Also
Ja,
voll.
führ mal was aus,
Also,
bitte.
meine Herren, es geht ja schon los. Also, das Eröffnungsbild ist, wenn, da sieht man Hunde, wie die irgendwas fressen, alles ist rot angeleuchtet, das sind so Dobermänner oder so. Und du hast automatisch im Hinterkopf irgendwie so ein Gefühl, das ist kein Hundefutter, was die da gerade essen. Und dann geht die Kamera nach oben und dann kommt dieses Auto da schon angefahren, da wird dieser Typ da auch zusammengetreten und du weißt schon, okay, das ist hier eine wirklich ganz schön derbe Nummer. Da hatte ich schon so einen Glimpse bekommen, warum da eine 18 draufsteht. Mit dem Schlussbild sollte sich das Ganze dann auch komplett auch noch bestätigen. Also warum der Film eine 18er Freigabe bekommen hat. Die Art und Weise, wie in diesem Film auch teilweise gegessen wird, wie das Essen dargestellt wird, dieser Wagen selber mit diesen ganzen Schlachtabfällen, die wohl stinken müssen, selten habe ich in einem Film riechen können. Also, das sind wirklich ekelhafte Sachen da drinnen, die so grafisch sind, dass sie wirklich zu mir rüberschwappen. Ja, also der hat seine 18er Freigabe komplett, hat er die verdient und gerade auch die Schlussszene ist wirklich Herrschaftszeiten. Also ich gebe es mal kurz an dich zurück. Wie fandest du das?
Also ich würde das erstmal alles unterstreichen, was du gesagt hast. Und zur FSK 18 kommt wahrscheinlich dann auch noch der Sex dazu, der hier zumindest doch in einer Art und Weise dargestellt wird. Man sieht halt einfach genug Nacktheit, dass da auch die FSK schon ihren Stempel drauf setzt, ne? Zumindest damals auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie da jetzt heute nur auf diesen Aspekt drauf reagieren würde. Ich find das heute schwieriger einzuschätzen. Aber er ist auf jeden Fall sehr verstörend und ich verstehe auch den umstrittenen Tenor damals wie heute zu diesem Film. Denn also diese Abschlussszene ist halt einfach, ne, da kommt das Thema Kannibalismus auf den Tisch und das im wahrsten Sinne des Wortes und auch wirklich auf sehr abstoßende Art und Weise. Das hat dieses rote Siegel absolut verdient. Aber das muss auch sein. Dieser Schlusspunkt am Ende, der ist auch gebraucht, um diesen ganzen Film eben zu einem machtvollen Punkt zu führen. So. Ist das für dich so? Fühlst du diese Geschichte und den Verlauf dieser Geschichte? Dass er für dich zu etwas führt und dass er eine Aussage trifft?
Also ich finde, dass die Geschichte An sich in Teilen, also wirklich so einige Teile stark funktionieren, in Summe sowas von arg gekünstelt und gestellt ist, aber sowas von, dass mir dieses Theaterhafte nochmal deutlich nochmal hervorkommt. Also es drängt sich förmlich auf, das ist wie so ein Theaterstück, auch so aufgebaut. Der hat sich da jetzt keine große Mühe gegeben, diese Szenen miteinander zu verkleistern, Übergänge zu schaffen oder das eben halt so richtig filmisch auszuspielen, auszunutzen. Also die ganzen Möglichkeiten, ne, des Films hat er gar nicht ausgenutzt, sondern der hat einfach nur Bilder geschaffen für die Szenen. Die Szenen hatten eine Aussage, die hatten vielleicht einen Haupttext und dann wird das abgefilmt und so richtig so. Er funktioniert in Teilen, möchte ich sagen. In Teilen funktioniert das, aber die große Geschichte als Ganzes ist mir zu gestelzt. Auch wenn ich es gerne dann gesehen habe, dann, also wenn das Ende dann auch zu erwarten war, dass das passiert. Also ich hatte dann im letzten Drittel wusste ich genau, okay, das wird dann ziemlich genau darauf hinauslaufen. Bin ich mir sicher. Wie war das dann für dich?
Für mich hat das sehr gut funktioniert, und zwar aus dem Grund, dass eben dieser Film durch seinen Verlauf so sehr emotional Achterbahn fährt und so sehr dann zwischendrin diese unterschiedlichen Knöpfe bei mir drückt, und zwar auch an jeder Stelle des Films irgendwie mal einen anderen Knopf drückt. Das schaffen nicht viele Filme, so viele Emotionen bei mir auf so große Weise anzusprechen. Und das muss ich diesem Film zugestehen. Also wenn ich mal Lust habe auf einen Film, der mich emotional wirklich packt, dann ist das ja einer, den ich gut in den Player schmeißen kann. Und dann lässt er da auch ganz viele andere Filme definitiv im Regen stehen, die meine Emotionen nicht so sehr anrühren. Dass das nicht immer angenehm ist, das will der Film ja. Und auch das rechne ich ihm eigentlich hier an, denn er regt zum Nachdenken an. Er regt auch dazu an, dass ich Menschen mag, Menschen hasse, dass ich Menschen sehr unangenehm finde oder auch mal sehr angenehm finde und auch, dass ich mit den Menschen mitfiebere. Ne? Du hast die gerade als Suspense-Szene bezeichnet. Das ist definitiv so. Also es gibt da ganz viele Momente, wo ich mitleide, es gibt ganz viele Momente, wo ich mitfiebere, es gibt ganz viele Momente, die auch mal still sind, wie diese Liebesszene hinten in der Küche, wo die ihr eigenes Versteck bekommen und der Koch da hilft, wo ich wirklich einfach unglaublich viel Sympathie aufbauen kann für die Figuren, wo ich auch so einen Moment der Ruhe und der Einkehr habe. Und dann gibt's halt wirklich auch in mir richtige Wut und Aggression, wenn Speaker da wirklich sein Zeug durchzieht und eieiei. Also das für mich geht das auf. Eben weil er das schafft und nicht, weil die Geschichte an für sich jetzt so brillant ist oder in die Gesellschaftskritik komme ich ja auch nur ein Stück weit rein, ne, weil ich jetzt nicht der Politik interessierteste und begeistertste Mensch auf dieser Welt bin. Es ist jetzt in den letzten Monaten etwas mehr geworden, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wie es wahrscheinlich für viele ist, aber das Fass will ich hier gar nicht aufmachen. Das ist nicht der Punkt, weshalb ich dann diesen Film gucke, diese Kritik. Die fällt mir auf und die finde ich interessant und darüber denke ich auch ein Stück weit nach. Aber was mich bekommt, ist halt wirklich die Emotionalität des Films. Und dazu auch noch die Visualität, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen. Aber ich rechne dieser Geschichte und vor allem dann eben auch, und das ist dieses Zusammenspiel aller Ressorts. Die Geschichte alleine macht das ja nicht, sondern wirklich diese tollen Charaktere, diese klaren Schubladen und die Verkörperung dessen, also wirklich diese Schauspieler, die das für mich so transportieren, dass ich da wirklich mitleide und wütend bin und mitliebe und so weiter und so fort. Also dieses Zusammenspiel, da wird dann der Schuh draus, wo ich sage, boah ja, für mich funktioniert diese Geschichte, aber nur wegen aller Zutaten, wie das bei einem guten Gericht am Ende ist.
Also ich habe für mich festgestellt, dass mir war der Anfang A zu lange. Ich fand diesen Aufbau viel zu lange. Den hätte man wirklich kürzen können, weil Michael Gambon schafft es innerhalb von einer Minute dir klarzumachen, er ist das größte Arschloch auf diesem Planeten.
Ja, das geht schnell, das stimmt.
Und dann brauche ich die weiteren 25 Minuten waren das. Also es waren 25 Minuten bis eine halbe Stunde, bis dann irgendwann mal irgendwann Alan Howard auftaucht. Das heißt also, wir haben diesen. Ich brauche keine 25 Minuten, um diesen Ort zu verstehen. Das versteht man relativ schnell. Und das letzte Viertel will ich es gar nicht sagen, sondern letzte Fünftel vielleicht sogar auch. Ab dem Moment, Spoiler an der Stelle, wenn Alan Howard dann tot ist und gestorben ist, gibt es einen tonalen Shift. Und Helen Mirren ist irgendwie ganz anders. Die reagiert anders, als ich das irgendwie erwartet hätte. Die geht ganz Ich habe damit gerechnet, ich hab das erwartet. So geht die irgendwie um, aber irgendwie auch nicht, auch fast schon ein bisschen wie teilnahmslos. Und dann am Ende ist sie die große Rache-Queen. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Das hätte ich mir wenigstens erzählerisch ein ganz kleines bisschen oder eine starke Regieanweisung im Sinne von, ey, du musst jetzt die Transition hinbekommen. Ja, wir müssen das jetzt hier schaffen in den letzten 25 Seiten. Das musst du mal ein bisschen rüberbringen. Nö. Die haben eiskalt gesagt, okay, der ist jetzt tot. Wir müssen jetzt zum nächsten Step kommen. Mach das mal so. Und das spielt dann eben halt auch so. Das wirkte dann da leider nicht ganz so intensiv wie im sehr guten Mittelteil. Weil da habe ich komplett vom Auftauchen bis zum Ableben von Alan Howards Rolle Michael, fand ich das halt stark. Da hat es funktioniert. Da war ich drinne.
Kann ich komplett nachvollziehen. Absolut. Verstehe ich, was du meinst. Ich habe das jetzt nicht so gefühlt. Für mich war da ihr Shift vor allem in dieser wirklich ruhigen Sequenz, in diesem tollen Gespräch zwischen ihr und dem Koch. Ne, wo die beiden dann über dieses Kochen sprechen und so. Es ist ja eigentlich schon der Punkt dahinter, aber da habe ich ihre Emotion eben gespürt und was sie da bewegt und warum sie das tun will und dass die Rache da so in ihr kocht durch diesen Verlust und dass sie halt auf diese Art und Weise mit der Trauer umgeht. Da konnte ich das irgendwie spüren. Ja, aber es ist.
Wie fandest du denn das Gespräch, wenn ich mal kurz einhaken darf?
Das fand ich sehr gut. Also mich hat das sehr berührt, ehrlich gesagt, sehr bewegt. Vor allem, weil es halt auch eine Form von Kommunikation wieder gibt. Also einfach, wie Kommunikation schieflaufen kann, wie man erstmal quasi auf zwei Ebenen nebeneinander sprechen kann und dann irgendwie gemeinsam zu einem Punkt findet, was bei den beiden ja dann so passiert ist. Das hat für mich, also für mich war das ein recht magischer Moment eigentlich, dieses Gespräch. Wie war es für dich?
Ich fand das furchtbar. Das ist mit einer von den schlechtesten Momenten im Film, weil sie mich wütend gemacht
Ah,
haben.
interessant.
Also da hat der Film mich sozusagen mal ganz kurz rausgeworfen,
Was hat dich wütend
dass
gemacht?
die Art und Weise, was er für Fragen stellt. Da ist gerade ihr Liebhaber, der Mann, den sie offensichtlich liebt, gestorben. Meine Herren, was ist heute los? Was ist heute los?
Der
An
Film
der
hat dich
Urlaub
wohl
geht rein.
verstört, hm?
Nee, sie ist auf jeden Fall in einem sehr verletzlichen Moment und er faselt die ganze Zeit irgendwas von Sex und von Körperlichkeiten und all so eine Sachen. Sagen so, was ist denn das nur für eine Scheiße? Also da habe ich mich geärgert. Was sind denn das für Kackfragen in dem Moment, wo dein Partner da gerade gestorben ist? Also das habe ich nicht verstanden. Warum muss dieses Drehbuch das tun? Für was ist das gerade wichtig? Gar nichts. Der war doch live dabei, wenn die da rumgevögelt haben. Was stellten der da für Fragen? Der muss doch an ihrem Gesicht angesehen haben, dass der total verknallt war. Also das habe ich nicht
Ich
verstanden. Das hat.
glaube, um da reinzugrätschen, dass es da auch um eine emotionale Verbindung zwischen ihm und ihr geht, dass er quasi eine Leidenschaft für sie empfindet, wir das in diesem Gespräch spüren sollen, aber er das nicht offensichtlich sagen will. Sie spürt das und
Ja.
nutzt das auch ein gewisses Stück weit. Er formuliert das durch
Ja.
diese Hintertürchen-Fragen und das
Genau.
fand ich eigentlich ganz geschickt, weil er versucht hat, dadurch, dass er dachte, sie will den gekocht haben für sich, dass er mit seiner Leidenschaft, die in sich drin ist, versucht, sie zu retten und irgendwie ein Stück weit zu beschützen in einer Art und Weise. Und das eben auch durch diese Fehlkommunikation eben so stattfindet. Das fand ich jetzt persönlich alles eigentlich ganz, es fühlte sich für mich ganz stimmig an.
Für mich wirkt das so wie, ich will hier nochmal ganz kurz sagen, dass ich dich schon immer scharf finde und ich könnte jetzt hier nochmal meinen Ring ins Feuer werfen.
Ach, er fand sie schon immer scharf. So ist das. So ist das.
Das, ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Das hat mich so ein bisschen geärgert, dass ich dachte, oh nein, nee, bitte nicht. Aber okay, ich nehme es hin.
Ja, pf, dann kein Wunder, dass der Part des Films dich dann nicht so richtig vom Hocker reißen konnte, weil das ist im Endeffekt eine Schlüsselszene. Wenn die bei dir nicht funktioniert, dann funktioniert da dieser Part nicht. Das kann ich total nachvollziehen. Tja. Tja, tja, tja. Funktioniert denn dann dieser emotionale Schlusspunkt, dieser Kannibalismus und vor allem da auch dieser Switch der ganzen Gefolgschaft auf die andere Seite? Funktioniert das für dich?
Ich bin echt der Meinung, das hätte man tatsächlich mit einem geschickten Drehbuch echt cool erzählen können. So kriegst du das vom Latz geknallt. Nein, es hat nicht funktioniert. Es hat so weit funktioniert, dass ich weiß, was der Film vorhatte. Ich das trotzdem irgendwie genießen konnte, weil es so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, weil es so gefilmt ist, wie es gefilmt ist, weil die Musik an der richtigen Stelle läuft, die Leute an der richtigen Stelle stehen und gut acten. Aber es ist verdammt nochmal eben halt, wenn wenn dieser Dialog zwischen den beiden das herleiten sollte, dann hätte ich, keine Ahnung, 25 andere Wege besser gefunden als das, weil ich hätte mir das schon ein bisschen gewünscht, dass man hin und wieder auch von den eigenen Leuten schon so ein bisschen sieht, dass es da vielleicht eine Form von Widerstand gibt oder gab es aber alles gar nicht, sondern das wird jetzt einfach vorausgesetzt. Die stehen auf einmal alle da.
Ja.
Nachvollziehbar ist das schon. Der hat denen ja wahnsinnig viel Elend und Leid angetan, der Albert Speaker. Von daher ist das nur gerechtfertigt, aber so richtig erarbeitet und verdient hat sich der Film das nicht.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Das ist auch der eine Part, der eine Moment, wo es mich dann mal kurz rausreißt, wo ich mich dann auch frage, wo kommt es jetzt genau her? Ich weiß, was du willst, aber da wäre es irgendwie wirklich sanfter möglich gewesen, da irgendwie rüber zu gehen, ne? Wie du gesagt hast, einfach mit irgendwelchen Vorarbeiten, die definitiv so nicht ausreichend passiert sind. Ich erinnere mich da nur an die Szene eben mit dem singenden Kind. Da gibt es so ein kleines bisschen Widerstand, wie mit dem Kind verfahren wird, aber auch der ist jetzt ja nicht großartig. Aber das ist zumindest so gerade der einzige Widerstand, der mir ad hoc gerade einfällt. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Was sind denn die Punkte in diesem Film, wenn du den mal ein paar, zwei, drei Schritte zurückgehst und den mal als Gesamtes betrachtest, die dich am meisten beeindruckt haben?
Am meisten beeindruckt?
Oh, ja.
Am meisten beeindruckt.
Gibt es zum Beispiel wirklich Lieblingsszenen oder hast du Punkte, die dich besonders beeindruckt haben, aus welchem Ressort die jetzt auch immer stammen, wo du sagst, boah, das fand ich wirklich am krassesten?
Der Film hat so ein paar Einzeldisziplinen, die ich wirklich mochte. Ich mochte diese Bibliothek, wo die beiden da so ihr Schlussliebesnest aufbauen. Das mochte ich sehr von der Stimmung her. Da hatte ich das Gefühl, da war auch eine Stimmung da.
Mhm.
Ich mochte einige Szenen, wie sie geleuchtet sind, schon. Gerade ganz besonders, wenn es so grün-rot irgendwie ist. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Mhm. Was mich richtig beeindruckt hat, war wirklich das Schauspiel von eben halt den Vieren, die mochte ich wirklich alle. Das ist so für mich wirklich mein Highlight des Films. Und ansonsten ist dieser Film für mich zu drüber.
Mhm.
Die Highlights konnte ich nicht merken, weil der Film in jeder Szene auf sich aufmerksam gemacht hat, mit allem. Mit der Ausstattung, mit den Kostümen, den Sets, mit den Farben, mit dem Licht. Da macht er überall aufmerksam auf sich und ich konnte das nicht genießen.
Okay.
Glaubst du es? Es war mir zu viel. Der Film hat mich regelrecht beworfen und da hatte ich echt Schwierigkeiten, da Highlights zu finden. Deswegen war ich auch froh über den Cast und dass sie das gemacht haben.
Hat dich der Film denn inspiriert, weitere Filme von Greenaway gucken zu wollen?
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Ich möchte an der Stelle vielleicht mal ganz wichtigen Punkt, weil ich hatte mich die ganze Zeit immer gefragt, warum ist der Film so, wie er ist? Und dann guckte ich mir so ein paar Sachen einfach von Greenaway an und so ein paar Zitate. Mhm. Ich möchte ein Zitat mal hier vorlesen. Im Kino müssen wir uns erst einmal von der Tyrannei befreien. Und es sind deren vier. Die Tyrannei des Textes, die Tyrannei des Schauspielers, die Tyrannei des Bildausschnitts und am allerwichtigsten die Tyrannei der Kamera. Der Film muss sich von der Kamera trennen, um sich aus der Sklaverei zu befreien. Denn da bin ich mir ganz sicher, die Kamera steht dem Film im Weg.
Wow.
Und glaubst du es? Mit diesem Text hat er eigentlich alle meine Gedanken, warum dieser Film so nicht bei mir funktioniert hat, eigentlich alle bestätigt. Und das, was ich vor uns auch gesagt habe, dass der Film sich keiner filmischen Mittel bedient, ja, nicht wirklich, die gar nicht ausschöpft, gar nicht richtig anfängt, bestätigt er mir eben halt auch. Und ganz kurz noch, Greenaway sagt ja selber, dass die Sprache des Films sich seit den 1960er Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat, ja. Also der, ich weiß nicht, also ich weiß, wo er herkommt und ich weiß, was er studiert hat und was er gemacht hat und dass er Bildhauer ist und Grafiker ist und sich immer vorgestellt hat, es wäre doch schön, wenn so ein Gemälde auch Musik hätte. Und ganz ehrlich, dann hätte er lieber Musikvideos machen müssen. Also bin ich davon überzeugt, wäre der perfekte Musikvideoregisseur, weil das, was er da sagt, vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie Godard, wir müssen uns vom Text befreien, die Bilder, die müssen für sich sprechen, das mag schon sein, aber Text, Drehbuch, das sind so Dinge, ich möchte gerne auch wirklich mitgenommen werden und nicht nur beworfen werden. So, jetzt kommst du.
Das muss ich gerade erstmal kurz verarbeiten. Ich kann das mal kurz verarbeiten. Ja, Greenaway ist wahrscheinlich Künstler durch und durch, wenn ich das so höre, dieses Zitat. Ne? Künstler durch und durch, mhm. der da sehr kunstvolle und vor allem auch sehr philosophischen Gedanken hinterhergeht. Und das wahrscheinlich auch genauso meint, aber dennoch ist er ja Filmemacher. Und also für mich ist das ja schon ein Film, der sich definitiv filmischer Mittel bedient, der sich sehr guter schauspielerischer Leistung bedient und die auch ganz offensichtlich mit herausgekitzelt hat. Und der auch sehr gut weiß, wie er tolle Lichtsetzungen, Kostüme, unglaubliche Setbauten und auch wirklich eine für mich in weiten Teilen grandiose Musik in Kombination zu setzen weiß. Also ich verstehe da deine Kritik an dieser Stelle und ich verstehe auch die Gedanken, aber ich weiß nicht, wie viel Maß man diesen philosophischen Worten wie viel man dem irgendwie nachgeben sollte oder wie viel man dem irgendwie zugestehen sollte, wenn dann doch dieses Stück Film hier liegt, wo ich persönlich jetzt nur mit meinem Blick drauf gucke und sage, boah, das ist für mich schon ein ganz, ganz fantastischer Film, weil der eben ganz, ganz viele Qualitäten mitbringt. Da gehe ich im Fazit gleich nochmal gesondert drauf ein. Aber ich verstehe deinen Rumoren gleichzeitig und will das auch nicht kleinreden. Und ich verstehe, dass dir diese Dinge hier teilweise aufstoßen. Du bist selber mit der Kamera unterwegs, selber Filmemacher, bist aus dem Ressort, hast da nochmal einen anderen Blick drauf als ich. Ne? Ich bin da der reine Konsument, der da drauf guckt und Begeisterung und gleichzeitig auch Ekel abstoßen und alles mögliche andere empfinden kann. Es ist für mich ein Film, den ich jetzt zum dritten Mal gesehen habe und ich weiß, ich werde den auch irgendwann nochmal gucken, weil er so viel da drin hat, was mich bekommt, was mich zum Nachdenken anregt, was mich irgendwie interessiert und fasziniert. Und das ist doch dann auch eine sagenhafte filmische Qualität für dieses Produkt, das es dann am Ende ist.
Ich sehe da leider Gottes immer nur den Künstler, der sich über alles hinstellt, sagt, hey, hier, das ist meine Kritik, das nehmt ihr jetzt bitte hin. Und ich scheiße übrigens auf das, wie ich es aufgezählt habe. Film ist nach wie vor ein wirklich kollaborativer Prozess, der sehr viele Leute mit einschließt. Und ich finde es tatsächlich furchtbar, dass dann sich jemand so hinstellt mit einer gewissen Arroganz, hat das schon auch dieses Zitat. Mhm. Und ich sehe das dem Film aber eben halt auch an. Ich bin hier mit meiner Vision, ich bin hier mit diesen Bildern und da muss ich wirklich sagen, das pranzt mich dann noch wirklich echt an. Sowas ärgert mich einfach nur, weil Bildsprache hat sich wirklich über die Jahrzehnte so toll entwickelt. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze und ich hatte auch schon gesagt, Godard, auch er hat einen komplett anderen Ansatz und erzählt Geschichten ganz anders. Mit Auslassungen, mit Farbcodes, mit verrückten Jumpcuts und sonst irgendwas halt. Und Greenaway, der zeichnet hier ein Gemälde nach dem anderen und reiht ihn nacheinander und haut noch ein bisschen Musik drüber. Und dann weiß ich, okay, dann nehme ich das halt auch so hin. Aber so richtig so als ein Film, so Film, nehme ich das gar nicht wahr. Das ist für mich eine riesengroße aufgeladene Oper. Mhm. Und das ist auch in Ordnung so. Also das nehme ich das halt auch wahr und da habe ich gar kein Problem mit. Aber so als Film muss ich wirklich echt sagen, nee.
Verstehe ich. Hast du denn überhaupt gleich noch ein Fazit, was du sagen kannst? Oder war das eigentlich gerade dein Fazit?
Das ist schon fast schon sehr fazitär.
Das ist schon, so kam mir das nämlich auch vor. Das würde ich auch als ziemlich fazitär bezeichnen.
War gar nicht intendiert, aber
Ich möchte jetzt noch die Frage trotzdem hinten dran stellen, aber wir können das gerne als Fazit auch erstmal so stehen lassen. Aber dennoch, also mir kam gerade die Frage durch das, was du gesagt hast, ob er sich selber in den intellektuellen Liebhaber und in den Künstlerkoch selbst reingeschrieben hat. Ist keine Frage, die eine Antwort braucht, aber das fragte ich mich gerade, ob diese beiden Figuren vielleicht irgendwie zwei Teile seiner eigenen Seele irgendwie repräsentieren? Möglich.
Denke schon.
Irgendwie
da bin ich mir sicher. Mhm.
Ich würde das fast auch so sehen. Ja. Danke für dein Fazit. Ich schließe meins mal kurz an. Es wird anders ausfallen. Aber vieles habe ich auch schon genannt. Ich mag den Film sehr. Wegen seiner Einzelteile und auch dem Gericht, was sie dann zusammen ergeben. Das ist kein schmackhaftes Gericht. Das ist ein Gericht, wo man reinbeißt und auch wirklich zwischenzeitlich mal das Gesicht wirklich verzerren muss. Es ist ein Film, der sich nicht leicht präsentiert, der es einem als Betrachter definitiv überhaupt nicht einfach macht. Aber er ist ein Film, der beschäftigen kann. Es ist ein Film, den man mit mehreren Menschen zusammen gucken und über den man ganz tadellos diskutieren kann. Es ist ein Film mit wirklich astreinen schauspielerischen Leistungen und für mich persönlich sehr, sehr interessanten Bildern. Gerade wie dann auch mit Kostüm und mit Setdesign und da auch mit Kamera umgegangen wird. Also ich möchte ihn ganz klar als Empfehlung geben, weil er provoziert, weil er aneckt, weil er schmeichelt, weil er nett ist, weil er abartig ist, weil er manchmal unglaublich pompös und laut ist und manchmal ganz still und klein und leise. Und das ist ein Film, wo all dies drin ist, was einen fordert, aber ohne für mich über alle Grenzen zu gehen. Also es ist für mich immer noch innerhalb eines Rahmens, wo ich sage, das gucke ich mir gerne an und das begeistert mich auch immer wieder mal. Ich sehe Kritikpunkte, definitiv, die sind vorhanden. Aber im Großen und Ganzen gucke ich hier auf ein Werk, wo ich sage, oh, das ist Kunst. Das ist eine eigene Art, wie man einen Film gestalten kann. Eine eigene Art, wie man einen Film denken und präsentieren kann. Die bestimmt nicht für jede Person funktioniert, ganz offensichtlich. Für mich persönlich funktioniert's. Und ich möchte den Hörerinnen und Hörern da draußen auf jeden Fall Mut zusprechen. Wenn ihr mal Lust habt auf einen Brocken, der nicht so einfach ist, der nicht so leicht zu erschließen ist, der nicht so leicht zu genießen ist, dann guckt den mal und schreibt dann auch gerne in die Kommentare, wie ihr den so fandet. Denn da bin ich wirklich gespannt. Die Meinungen gehen bei dem Film, glaube ich, schon seit Erscheinen sehr stark auseinander. Und das werden sie wahrscheinlich auch weiterhin. Denn der Film hat seinen Kultstatus, den hat er in meinen Augen auch zu Recht. Ja, aber das heißt eben auch, es gibt die, die ihn lieben, es gibt die, die ihn hassen. So ist das unterm Strich. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bei unserem nächsten Gespräch aussieht mit dem Lieben und dem Hassen. Jetzt gibt's bei uns nur so ein kleines bisschen Divergenzen darüber, in welcher Reihenfolge unsere Podcasts rauskommen. Deshalb kann ich nur eine Vermutung aussprechen. Ich weiß nicht, ob unsere Besprechung zum Lehrerzimmer vor diesem Gespräch hier oder nach diesem Gespräch hier erscheint. Das werden das Schicksal und einige andere Dinge entscheiden. Ich weiß aber, dass dann als nächstes großes Gespräch Vatel ansteht und auch da schließt sich ein thematischer Kreis, denn das ist quasi das Ende des Zweigespanns, wo es um kulinarische Genüsse geht, denn auch Vatel hat kulinarische Genüsse zu bieten, nur auf eine vollkommen andere Art und Weise, aber dennoch passt das irgendwie ganz gut, weil auch da Gesellschaftskritik eine sehr, sehr große Rolle spielt und ich hoffe, ihr da draußen bleibt am Ball. Ich hoffe auch du, Basti, bleibst am Ball, denn Vatel ist ein Ding. Eine vielleicht vergessene Perle, Fragezeichen. Wir werden es herausfinden.
Das werden wir definitiv.
Ich bin dir auf jeden Fall erstmal sehr dankbar für dieses Gespräch und was wir über Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber rausgefunden haben. Und danke allen fürs Zuhören und dir fürs Sprechen, Basti. Das war sehr schön. Danke dir.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank.
Na denn, wird die Nostromo jetzt das Festmahl anrichten, die Gabel zücken. Und wir begrüßen euch beim nächsten Mal wieder. Adios, liebe Leute.